NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Januar 1972. Die koordinierte Weltzeit wird eingeführt.
Also jetzt zum Jahreswechsel 2011-2012 gibt es keine Schaltsekunde. Wohl, sage ich aber mal voraus, wird es im Sommer 2012 eine geben, zum 30. Juni. Also das ist noch nicht offiziell, aber ich würde einen Kasten Bier für wetten.
Dr. Andreas Bauch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Das Jahr 2012 hat also ohne Verzögerung angefangen, sozusagen auf die Sekunde genau. Das ist nicht immer so. Der Wechsel von 2008 auf 2009 zum Beispiel verzögerte sich um eine Sekunde, um eine Schaltsekunde.
Moment, Schaltsekunde? Man kennt Schaltjahre, also Jahre, in denen ein zusätzlicher Tag eingeschaltet wird, der 29. Februar. Der Grund? Die Erde braucht für ihren Weg um die Sonne 365 Tage und rund 6 Stunden. Alle 4 Jahre kommt so ein Tag zusammen, wie auch in diesem Jahr. Würden wir das ignorieren, fiele Weihnachten irgendwann in den kalendarischen Sommer. Mit Schaltjahren hält man den von Menschen gemachten Kalender und das natürliche Sonnenjahr ziemlich synchron.
Schaltsekunden haben eine ähnliche Aufgabe für den Tag.
Unser traditionelles Zeitmaß ist die Periode der Drehung der Erde um ihre Achse.
Die Erddrehung verfolgen die Astronomen am Himmel. Sie messen zum Beispiel die Zeit zwischen 2 höchsten mittäglichen Sonnenständen.
Diese Periodendauer unterliegt Schwankungen.
Heißt, die Tageslänge von 24 Stunden unterliegt Schwankungen, winzigen Schwankungen nur. Denn die Erde verändert sich. Einmal im Rhythmus der Jahreszeiten, durch Eisschmelze an den Polen etwa, dann durch Masseverlagerungen im Erdmantel, zum Beispiel Magmaströme oder Verschiebung kontinentaler Platten, und schließlich bremst der Mond mit seiner Schwerkraft die Erde ab.
Der Erdentag wird also ganz langsam länger und hat doch immer 86.400 Erdsekunden, entsprechend 24 Stunden, a 60 Minuten, a 60 Sekunden. Als aber 1967 Atomphysiker stolz ihre unglaublich präzise Atomsekunde vorstellten, da begann das Dilemma mit der unregelmäßigen Erdrotation. Fortschritt kollidierte mit Tradition. Denn es ist
eben dieses Intervall, eine Erdsekunde sozusagen, ein Schnaps, länger als die Atomsekunde.
Und diese winzigen Schnapse der Erdsekunde summieren sich langsam auf etwa
eine Sekunde pro 18 Monate im Mittel, so über die letzten 50 Jahre. Und deshalb hat man in den 70er Jahren beschlossen, dass die koordinierte Weltzeit und die astronomische Zeit nie um mehr als eine Sekunde voneinander abweicht. Wenn man diese Bedingung stellt, dann muss man eben in die Atomzeit gelegentlich diese Schaltsekunden einfügen.
Entweder Anfang oder Mitte des Jahres. Atomzeit plus Schaltsekunde, das ist die koordinierte Weltzeit oder Universal Time Coordinated, kurz UTC. Jeder benutzt UTC, doch kaum einer kennt sie.
Das UTC-System, wie wir es heute haben, gibt es seit dem 1. Januar 1972. Damals betrug der Unterschied zwischen Atomzeit und erdbezogener Zeit schon 10 Sekunden. Und dann gab es, glaube ich, nach einem halben Jahr die erste Schaltsekunde im Jahr 1972 und dann halt in der Folge 24 Mal bis zum heutigen Tag.
Aber ketzerische Frage an Andreas Bauch. Brauchen wir wirklich Schaltsekunden? Wenn es doch die supergenaue Atomzeit gibt und der Unterschied so minimal ist? Schließlich bringt jede Schaltsekunde die Atomzeit aus dem Tritt.
Braucht der Mensch Schaltsekunden? Also, ja, das muss man aufpassen, was man sagt.
Denn darüber diskutieren die Zeitmacher gerade weltweit, aber sozusagen hinter den Zifferblättern ihrer Uhren. Wir vor den Zifferblättern leben derweilen weiter mit Schaltsekunden, die der IERS, der Internationale Erdrotationsservice, festlegt. In Deutschland werden sie von der PTB eingeschoben, von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Die PTB ist das Meteorologieinstitut für Deutschland.
Heißt das Institut für die Mess- und Maßtechnik. Die PTB stellt uns im Auftrag des Gesetzgebers die Standardmaße zur Verfügung, das Meter, das Kilogramm und so weiter und eben auch die Sekunde bzw. die Zeit.
Wir machen die gesetzliche Zeit für unser Land und betreiben zu diesem Zweck 11 Atomuhren. Davon stehen 3 Stück am Sender in Mainflingen.
Mainflingen bei Frankfurt am Main.
Wo wir das Zeitzeichen aussenden, ist die Funkuhren in Deutschland und Europa steuert. Und die anderen Uhren stehen halt hier in Braunschweig. Und die besten und die genauesten sind hier.
Unvorstellbar genau. Höchstens eine Sekunde falsch in 30 Millionen Jahren. Oder höchstens eine Millionstelsekunde in einem Menschenleben. Und die Zeitmacher forschen an noch genaueren Zeitgebern. Die aktuellen PTB-Atomuhren vertreten Deutschland beim Internationalen Büro für Maße und Gewichte in Sèvres bei Paris. Diese Zeitzentrale koordiniert die Weltzeit, die UTC.
Weltweit gibt es etwa 70 Institute, die sich mit der Zeit befassen. Und wir alle vergleichen unsere Uhren permanent miteinander. Und aus diesem Konglomerat aller Atomuhren, das sind dann insgesamt 300, die teilnehmen in den 70 Instituten, aus dieser Mixtur kreiert man dann eine Zeitskala, die man dann in mehreren Schritten UTC nennt. Und jedes der beteiligten Institute bekommt die Mitteilung darüber, wie die eigene Zeit sich unterscheidet von diesem Weltmittel.
Und da konzidiert der Physiker durchaus eine Prise Konkurrenz- und Prestigedenken im nüchternen Geschäft mit der Zeit. Je geringer die Abweichung zur Weltzeit und je stabiler der Langzeitverlauf, umso stärker die Position im Weltverbund und umso größer die Gewichtung der eigenen Uhren.
Also wir sind zurzeit sehr nah an Null quasi. Also der Unterschied zwischen PTB-Zeit und der Weltzeit liegt bei 5-6 Milliardstel Sekunden. Und das jetzt schon 2 Jahre lang.
Nur fragt man sich, wer braucht eigentlich diese irrsinnig genaue Zeit? Die Antwort ist ganz einfach. Wir alle brauchen sie tagtäglich.
Telefon und Telefax, Handy und Internet, das Navi im Auto, Scheck- und Kreditkarten beim Einkauf und so weiter. Immer fließen immense Datenströme mit fast Lichtgeschwindigkeit. Und wenn die niemand koordiniert und taktet, geht es zu wie in einer Talkshow, wenn alle ohne Moderator durcheinander reden. Der hochpräzise Zeittakt moderiert und koordiniert die globale Kommunikation.
Die Internationale Telekommunikationsunion schreibt vor, dass in den einzelnen Ländern es einen nationalen Takt gibt für die Datenübertragung, für Telefonie und so weiter. Und die dürfen untereinander sich niemals um mehr als ein Teil in 10 hoch 11 unterscheiden.
Übersetzt in die Alltagssprache heißt das, ein Milliardstel Prozent Genauigkeit ist gefordert und Navigationssysteme brauchen es noch präziser. Oder aber...
Man hat einfach auch Bitfehler dann, also fehlerhafte Übermittlung von Daten, wenn diese Taktfrequenzen nicht zusammenpassen. Im Prinzip würde GPS nicht funktionieren, wenn man nicht diese Atomuhren hätte.
Die Datenströme gerieten buchstäblich aus dem Gleichtakt. Wir würden im Datensalat, im Informationschaos versinken und bitterlich weinen, wenn uns das Navi in die Wüste schickt.
Wir stehen jetzt in der Atomuhrenhalle der PTB. Diese Halle wurde in den 60er Jahren konzipiert, als man glaubte, Atomuhren würden riesengroß werden. Deshalb der langgestreckte Raum.
Stattdessen führt Andreas Bauch an Türmchen vorbei, kaum größer als Waschmaschinen mit Trocknern obendrauf. Die Cäsium-Atomuhren, kurz CS genannt, nach dem chemischen Zeichen für das Metall Cäsium.
CS1 1969 fertig geworden, CS2 1986 fertig geworden. Jede dieser Uhren war zu ihrer Zeit eine der genauesten der Welt. Beide werden auch heute noch verwendet als Referenz für die Zeit der PTB.
Exakt 9.192.631.770 Schwingungen der Cäsiumstrahlung legen die Länge der Atomsekunde fest und damit den Gang der gesetzlichen Zeit. Zu sehen ist aber nichts. Man hört nur die Lüfter, aber gegenüber.
Da tickt was.
Da tickt was, genau. Was man hier hört, ist der Takt, in dem die Cäsiumatome in der Cäsiumfontäne F1 auf die Reise geschickt werden.
Cäsiumfontäne, ein poetischer Name für ein technisches Präzisionsinstrument und ein Bild seiner Funktion. Denn in diesen Uhren kühlen die Zeitmacher Cäsiumatome erst bis zur Bewegungslosigkeit und schicken sie dann auf eine Flugbahn gleich einer Wasserfontäne. So können sie die Strahlung der Atome und damit die Zeit noch genauer messen. Ein wunderschönes Konzept, aber...
Drüber reden und damit experimentieren ist immer eine Sache. Dass man das in einer Uhr verwendet, das erfordert halt auch eine gewisse Robustheit und eine gewisse Einfachheit der Bedienung. Und das ist jetzt hier mit den Fontänen doch schon ganz beeindruckend gelungen. CSF1 tickt seit knapp 2000, CSF2, die neuere, seit ungefähr 2008. Beide sind halt in der Ganggenauigkeit nochmal ein Faktor 10 besser als das, was wir vorher hatten.
So tickt CSF1, so tickt die Welt und so ticken wir. Aber
warum ticken wir so, wie wir ticken?
Fragt sich der Zeitforscher Karl-Heinz Geißler. Er untersucht die gesellschaftlichen Zeitmuster der Moderne und stellt fest,
das ist die Frage nach der Uhr. Ich kann als Sozialwissenschaftler ganz einfach sagen, wir ticken so, wie wir ticken, weil wir die Uhr erfunden haben.
Weil wir uns selbst unter das Diktat der Uhren gestellt haben, wie bereits vor 100 Jahren der Technikhistoriker und Kritiker Louis Mumford erkannte.
Die Uhr, nicht die Dampfmaschine, ist die Schlüsseltechnologie des modernen Industriezeitalters. Sie ist nicht nur ein Mittel, die Stunden zu verfolgen, sondern um die Handlungen der Menschen zu synchronisieren.
Die Mönche im frühen Christentum suchten in solcher Synchronisierung ihr Seelenheil. Denn ihnen lief die Zeit davon. Die Zeit bis zum Lebensende und zum Ende aller Zeiten, zum Weltgericht. Diese Zeit musste man nutzen, verlangte der heilige Benedikt um 500. Und so synchronisierten bald Klosterglocken Gebet und Arbeit. Als der Papst um 600 für alle Klöster die gleichen Gebetszeiten durchsetzt, soll die synchronisierte Kraft der Gebete nicht nur besser zu Gott durchdringen. Roms Zeitordnung demonstriert auch die Macht der Kirche.
Auch die Stadtbürger beugen sich bald dem Zeitdiktat. Glockenläuten ruft sie zur Messe und Markt. Allerdings mit jeweils eigener Ortszeit.
Erst die Eisenbahnen verlangen Anfang des 19. Jahrhunderts nach einheitlicher Uhrzeit. Wie soll man verlässliche Fahrpläne aufstellen, wenn an jeder Station die Uhren anders gehen? Wirtschaft und Militär fordern schließlich nicht nur einheitliche Eisenbahnzeit, sondern die Synchronisierung der Nation. Menschen und Material müssen effizient transportiert werden. Im Frieden und im Krieg.
Die globale Synchronisierung war nur eine Frage der Zeit, denn
im 19. Jahrhundert setzte sich weltweit ein protestantisches Zeitbewusstsein mit einer entsprechenden Arbeitsmoral durch. Ihr Glaubenssymbol war nicht das christliche Kreuz, sondern die pietistische Uhr. Pünktlich und zuverlässig zu sein, galten als die sichersten äußeren Anzeichen eines geordneten, verantwortungsbewussten Seelenlebens.
Seitdem stärken Schwingungen unsere Seele. Schwingungen von Pendel, Unruh, Quarz und Atomstrahlung. Die wahren Vibrations der Moderne.
Fabriksirenen signalisierten Arbeitsbeginn und Ende. Stechuhren prüften die Pünktlichkeit und am Fließband trieb der Maschinentakt die Menschen, während im Herz unserer globalen Informationsgesellschaft Atomuhren ticken und alles synchronisieren. Wer aber den Takt vorgibt, meint Karl-Heinz Geißler, wer die Zeit macht, hat die Macht.
Zeitordnungen werden gemacht und Zeitordnungen sind Machtordnungen. Das ist ganz eindeutig.
Aber müssen wir uns dieser Macht eigentlich beugen? Können wir ohne Uhren nicht mehr leben? Kristen Lippincott vom Nationalen Marinemuseum in Greenwich, Heimat der berühmtesten Schiffsuhren, meldet Zweifel an.
Es ist verrückt. Wir Menschen sind total verliebt in unsere Technik. Wir halten sie für das einzig Wahre. Die Leute haben Armbanduhren und glauben, die bestimmen ihren Tag. Sie haben Handys, die ihren Tag bestimmen. Sie benutzen Zeitplaner, von denen sie sich kontrollieren lassen. Werfen sie ihre Armbanduhr einfach weg. Das Leben geht trotzdem weiter. Try throwing away your wristwatch. You still live.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmer an die Einführung der koordinierten Weltzeit am 1. Januar 1972. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.